er an sein Herz ziehen will. Und ich möchte euch einladen, dass wir noch kurz, bevor Andi anfängt, dass wir zusammen beten. Vater, im Namen Jesu bitte ich dich, dass du ausgießt deinen Heiligen Geist in diesem Raum. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du kommst und in Fülle wohnst in unseren Herzen. Öffne du unsere Herzen, damit wir mehr von dir erkennen, damit wir den Vater und den Sohn besser erkennen heute Abend. Du hast Worte des Lebens für jeden Einzelnen von uns und du weißt, was wir brauchen. Herr, und ich bitte dich, dass du dein lebendiges Wasser ausgießt in unser Herz durch die Andrea. Ich bitte dich, dass du ihre Worte salbst, dass du ihre Worte aussendest mit Feuer und dass jeder von uns heute Abend entflammt wird im Namen Jesu. Amen.
Amen. Ah ja, es funktioniert. Herzlich willkommen nochmal von meiner Seite und nochmal, wenn ihr wollt, dann kommt doch ein bisschen weiter vor, weil ihr seid irgendwie so verteilt und ich fühle mich hier schon ganz alleine. Ich gehe ein bisschen weiter hoch, weil ich glaube, man sieht mich besser, wenn ich mehr im Licht stehe, oder? Im Licht. Dann seid ihr noch weiter weg. Also wenn ihr wollt, dann habt ihr jetzt noch die Chance, ein bisschen weiter vorzukommen. Dann seht ihr auch, was ich hier hinschreibe und so weiter. Ja, wie die Theresa schon gesagt hat, ich habe heute die Ehre, wirklich zu euch zu sprechen und ich bin sehr gespannt und ich freue mich auch auf diesen Abend. Ich werde so eine Mischung machen aus meinem Zeugnis, so was ich in den letzten 3 Jahren vor allem mit Gott erlebt habe, auch wie ich letztlich überhaupt zum Gebetshaus gekommen bin, warum ich eigentlich hier stehe. Das Jahr 2009 ist für mich ein Jahr voller Überraschungen und voller, wie Gott Unmögliches möglich macht. Und es hat erst begonnen. Dieses Jahr hat begonnen damit, dass mein Bruder sich bekehrt hat, für den ich schon bestimmt 10 Jahre lang bete. Und es war für mich so überraschend und so gigantisch, dass ich gar nicht, dass ich 2 Wochen lang irgendwie völlig sprachlos war. Dass ich jetzt hier stehe, ist für mich auch schon fast unmöglich, weil ich finde es einfach gigantisch, dass ich heute hier sein darf und zu euch sprechen darf. Das letzte Jahr 2009 war für mich ein Jahr der Gnade, wo Gott wirklich einfach nur zu mir gesagt hat, wie es auch in den Losungen heißt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das letzte Jahr habe ich eigentlich gar nicht so viel gemacht. Ich war ein halbes Jahr in London als Au-pair, habe mich da eigentlich eher ausgeruht und hatte 2 nette Kinder zu betreuen. Danach bin ich ins Gebetshaus und habe bei der E1, bei der Bibelschule mitgearbeitet und dann kam irgendwann die Entscheidung, auch im Gebetshaus zu bleiben. Das Jahr 2007, das Jahr davor, das ist für mich das Wüstenjahr in meinem Leben gewesen. Und darüber möchte ich heute Abend sprechen. Das Thema dieses Abends ist ungefähr so vielleicht zu überschreiben mit Siegreich durch die Wüste. Der Johannes hat schon mal ein Buch vorgestellt, das heißt Siegreich durch die Wüste. Das habe ich ihm empfohlen, weil mich das in meinem Wüstenjahr sehr beeinflusst hat. Und jeder, der vielleicht gerade auch jetzt oder schon mal oder vielleicht auch später mal durch eine schwere durch ein trockenes Jahr geht, ich kann es wirklich empfehlen. Siegreich durch die Wüste von John Bevere heißt das Buch. Warum war das Jahr 2007 für mich ein Wüstenjahr? Es hat angefangen damit, oder es hat eigentlich schon vorher angefangen, und zwar habe ich, ich bin jetzt 30 Jahre, und als ich 2006 meinen damaligen Freund kennengelernt habe, war ich mir eigentlich so 150% sicher, dass Gott mir jetzt endlich den Mann an meine Seite gestellt hat, mit dem ich mein Leben verbringen werde. Und allein schon, wie wir uns kennengelernt haben und wie unser gemeinsamer Weg war für mich wirklich ein Zeichen Gottes, wo ich gesagt habe, das ist nicht ganz normal. Und wir haben uns in München kennengelernt, weil wir da beide gearbeitet haben und oder er hat studiert, ich habe gearbeitet und wir sind dann beide nach Stuttgart gezogen. Auch auf wundersame Weise haben wir am gleichen Tag ein Vorstellungsgespräch gehabt. Er dort in Sindelfingen und ich in der Nähe. Und wir haben beide am gleichen Tag das Vorstellungsgespräch gehabt. Wir haben beide die Stelle bekommen. Wir haben beide am gleichen Tag angefangen zu arbeiten. Und wir sind dann in die Nähe von Stuttgart gezogen, in einen Vorort dort, in getrennte Wohnungen. Aber ich dachte halt, naja, das wird jetzt noch ein halbes Jahr gehen oder so. Und dann heiraten wir und es ist einfach super. Und dann sind wir da hingezogen und nach ein paar Monaten habe ich dann gemerkt oder hat sich so rauskristallisiert, dass mein Freund damals sich gar nicht so sicher war, ob ich wirklich die richtige Frau bin. Und er hat dann angefangen, irgendwie so seine Zweifel auszusprechen und ich war total vor den Kopf irgendwie gehauen, weil ich überhaupt gar nicht dran gedacht habe, dass irgendwie Zweifel da im Raum sein könnten. Und kurz gesagt, ein paar Monate später, Anfang 2007, haben wir uns dann getrennt. Und weil ich einfach so sicher war, dass das der richtige Mann für mich ist, habe ich einfach wirklich auch gedacht, gut, vielleicht ist jetzt nochmal eine Phase, wo wir uns trennen müssen, vielleicht braucht er noch ein bisschen Zeit, vielleicht muss ich noch was lernen oder er noch was lernen oder ich weiß nicht, was ich alles mir gedacht habe, aber ich habe mir gedacht, gut, so ein paar Monate und dann ist es wieder gut. Und in dieser Zeit, Anfang 2007, habe ich dann gemerkt, ich drehe mich in meinem Kopf oder in meinen Emotionen eigentlich nur noch um diese Beziehung und bin mit Gott so in diesem Dialog, dass ich eigentlich nur noch frage, Gott, warum und was soll ich jetzt machen und was ist richtig? Aber Gott war irgendwie so jemand irgendwo neben mir, aber nicht so ganz in meinem Herzen, weil in meinem Herzen war mein Freund oder mein Ex-Freund und ich habe gewusst, ich muss irgendwas machen oder irgendwas ändern, damit ich wirklich meinen Fokus wieder auf Gott ausgerichtet habe. Und ich bin dann im Februar, März 2007 auch nach IHOP in Kansas City zu dem Gebetshaus dort geflogen für 2 Wochen. Und natürlich auch mit der Frage, wie geht's weiter in der Beziehung und Gott spricht endlich zu mir und all diese Dinge. Aber als ich dann dort war und in diesem Gebetsraum saß, kam für mich irgendwie plötzlich die Frage auf, die mich eigentlich, oder 2 Fragen eigentlich, die mich schon mein ganzes Leben lang beschäftigen. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, in einer katholischen, charismatischen Familie. Meine Eltern sind überzeugte Christen. Ich war, seit ich Kind bin, in Familienferienlagern und seit ich Jugendliche bin, auf Jugendlagern. Und Gott war immer schon, oder Jesus war immer schon ein Freund an meiner Seite. Ich habe abends mit ihm geredet, er war einfach real da. Aber es gab 2 Fragen in meinem Leben, die irgendwie so im Raum standen. Und die eine war, dass ich immer wieder so gedacht habe, Herr, ich habe es noch nicht kapiert, dass du mich wirklich liebst. Ich hab das schon so oft gehört, ich kenne das seit ich laufen kann, aber ich habe es noch nicht verstanden. Ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß, wenn ich an Gott denke, ja, der findet mich ganz nett. Wenn der so auf mich schaut, vom Himmel runter oder so, dann denkt er, ja, die Andrea, ja, die ist ganz gut geworden und so. Und das ist die eine Frage. Und die andere Frage oder die andere Sache, die ich nicht ganz verstanden habe, war die Sache mit dem Kreuz und mit der Erlösung. Weil Jesus immer schon jemand war, der in meinem Leben präsent war, hatte ich nie so ein Bekehrungserlebnis und ich habe nie ganz verstanden, warum musste Jesus für mich sterben oder was hat er da eigentlich gemacht am Kreuz? Und diese 2 Fragen oder vor allem die Frage nach ob Jesus mich wirklich liebt und wie sehr er mich liebt, die kam plötzlich auf, als ich da in dem Gebetsraum in IHOP saß und die ganze Beziehungssache, die wurde plötzlich zweitrangig. Und ich saß da und ich habe einfach nur in meinem Herzen gefleht und geweint und habe gesagt, Jesus, ich will es endlich verstehen. Ich habe es nicht verstanden. Ich will endlich verstehen, dass du mich liebst. Wieso ist es bei mir so, dass ich es nur im Kopf weiß und nicht im Herzen? Ich will es endlich verstehen. Und ich habe Stunden und Stunden in den Gebetsräumen in IHOP verbracht und es war eine ganz intensive Zeit und es kamen an verschiedenen Stellen Menschen auf mich zu, die irgendwie so herkam und sagen, du, ich hatte irgendwie den Eindruck für dich, Gott will dir begegnen und er will deinen Hunger stillen und er will dir zeigen, wie sehr er dich liebt. Und dann dachte ich so, wow, krass und so. Und in meinem Herzen habe ich aber immer noch nicht irgendwie die große Herzenserkenntnis gehabt. Es kam irgendwie von außen, durch Lieder und auch durch Prophetien, aber es war noch nicht ganz in meinem Herzen. Und Ich war dann auch in einem prophetischen Gebet dort, wo Menschen für mich gebetet haben und auf Gottes Stimme gehört haben. Und eine Sache davon war auch ein Vers aus dem Hohen Lied, Hohelied 4, Vers 6. Und da heißt es, wenn ich es jetzt ganz genau sagen will, könnt ihr vielleicht kurz aufschlagen, Hohelied 4, Vers 6. Und da steht, wenn der Tag verweht und die Schatten wachsen, will ich zum Myrrenberg gehen, zum Weihrauchhügel. Und dann dachte ich so, habe ich bis dahin noch nie gehört. Und die haben mir aber dann auch ein bisschen eine Auslegung gegeben und ich habe auch später noch mehr darüber gelesen. Ich will, wenn der Tag verweht und die Schatten wachsen, will ich zum Myrrenberg gehen und zum Weihrauchhügel. Der Myrrenberg ist ein Symbol für einen Berg des Leidens. Die Myrre steht für Leiden. Der Weihrauchhügel, Weihrauch steht für Lobpreis und für Intimität. Also der Berg, auf dem ich da vielleicht gehen soll, ist eigentlich ein Symbol von Intimität, also wirklich Liebe von Jesus und Erkenntnis und gleichzeitig auch Leiden. Und ich bin dann von dem Gebetshaus wieder nach Hause geflogen und ich dachte, es hat sich in meinem Herzen was verändert, in dem, dass ich wirklich wieder auf Jesus schauen konnte und dass mein Vertrauen in ihn gestärkt war. Aber es war immer noch nicht so, dass ich voll überzeugt war, dass Jesus mich liebt oder dass ich verstanden hätte, was er im Kreuz getan hat für mich. Und trotzdem war es ein Anfang zu so einer Reise durch dieses Jahr. Meine Beziehung war immer noch zerstört oder wie man es auch sagen will. Und ich habe natürlich immer gedacht, Herr, was soll ich machen? Ich wohne da jetzt in diesem Dorf, ich kenne da keinen anderen. Ich habe da eine neue Arbeitsstelle begonnen. Und meine Freunde haben mir gesagt, geh weg, zieh weg. Du musst da raus, du musst einen Ort wechseln, du musst was Neues beginnen. Und ich habe irgendwie gespürt, ich will das schon, aber es ist noch nicht Zeit. Und dann war ich also wieder zu Hause. Und dann war März, April und Ostern. Und diese Ostertage bin ich zu einer Gemeinschaft gefahren, die Ostern immer ganz, ganz intensiv leben. Und dieses Jahr 2007 habe ich Ostern so intensiv erlebt wie nie zuvor, weil ich in so einer Leidenssituation war. Und das war Karfreitag. Ich habe mich echt gefreut auf Karfreitag, weil es so ein Tag ist, wo einfach das Leiden Jesu im Mittelpunkt steht. Und irgendwie habe ich gemerkt, Gott macht was in meinem Herzen. Gott macht irgendwas und ich bin dann da spazieren gegangen und ich hab mir gedacht, Jesus, ich will's verstehen. Und ein Lied in IHOP, das die immer wieder gesungen haben, war, das hieß Always on His Mind. Und da geht's darum, dass ich immer in Jesu Gedanken bin. Also es gibt keinen Moment, wo Jesus nicht an mich denkt. Es gibt keinen Moment, keine Sekunde, wo er nicht an mich denkt und an dich denkt. Und es war mir so ins Herz gewachsen, dieses Lied. Und an Ostern dachte ich plötzlich, oder an Karfreitag dachte ich plötzlich, als Jesus das getan hat am Kreuz, als er diesen Weg ans Kreuz gegangen ist, als er jeden Schlag, den er bekommen hat, jeden Leidensschritt, da war ich in seinen Gedanken. Und wir haben damals den Film nochmal angeschaut. Ich hatte ihn schon mal gesehen, die Passion, über die Passion Jesu. Und ich habe mir gesagt, ich schaue mir den Film jetzt an. Und ich denke jede Sekunde, wenn ich Jesus anschaue, dass wie wenn auf seiner Stirn mein Name steht und er in jedem Schritt, jeden Schritt, den er da geht und den er freiwillig geht, denkt er an mich. Und es war so brutal, muss ich fast sagen, weil in diesen Momenten habe ich es wirklich verstanden. Und er hat einfach nur gedacht, Andrea, für dich. Und es gibt diese Szene in dem Film, wo Jesus das Kreuz umarmt. Und ich habe das vorher gar nicht gesehen, aber in diesem Moment ging mir das auf, wie Jesus an das Kreuz geht und er umarmt das Kreuz. Und ich dachte mir, ja, weil eigentlich Eigentlich denkt er sich wahrscheinlich jetzt, Andrea, ich habe es fast geschafft. Ich bin schon am Kreuz, ich muss es nur noch hochtragen und sterben und dann habe ich es geschafft. Weil der Siegespreis, den Jesus am Kreuz gewinnt, indem er den Tod überwindet, das ist noch mehr, als dass er den Tod überwindet. Es ist, dass er eine Braut gewinnt, nämlich dich und die Kirche und die Gemeinde. Und ich glaube, dass Jesus jeden Schritt geht und man kann diesen Leidensweg nicht gehen, einfach weil es der Vater ihm aufgetragen hat. Ich glaube, man kann ihn nur gehen, weil man liebt. Und jeder von euch, der schon mal verliebt war, der weiß es, man hat diese Momente, wo man denkt, genau für dich würde ich alles tun. Ich würde alles tun. Und genauso glaube ich, dass Jesus aus Liebe, weil er sich verzehrt aus Liebe zu mir und zu dir, diesen jeden Schritt gegangen ist. Und für mich war das so krass, das zu erleben, weil ich selber so gelitten habe und weil ich geliebt habe und die andere Person meine Liebe nicht verstanden hat. Es gab eine Situation dann mal kurz danach, da war ich mit meinem Ex-Freund da unterwegs zusammen, weil wir noch eine Jugendarbeit zusammen gemacht haben und ich saß einmal neben ihm und ich dachte mir, wie brutal es ist. Ich sitze hier und ich liebe ihn eigentlich und er versteht es nicht. Und wie brutal es ist für Jesus oder für Gott, der immer an mich denkt, der immer neben mir sitzt und wie oft verstehe ich es nicht. Der eigentlich nur neben mir sitzt und wartet, dass ich ihn anschaue und begreife, dass er mich liebt und ich verstehe es einfach nicht. Und mir ging in dieser Zeit so viel auf, weil ich selber geliebt habe und zurückgewiesen worden bin und nicht wusste, was ich tun sollte. Und ich glaube, so viel hat Jesus mir da gesagt von seiner Liebe für mich. Dann kamen die Sommerferien und ich hatte immer noch innerlich immer so das Bild, dass ich auf diesen Mürrenberg muss. Also ich habe mich innerlich immer so gesehen, wie ich so einen Berg hoch wandere und ich habe mir immer gedacht, ich bin noch irgendwie auf dem Weg. Wann ist es endlich vorbei? Wann ist es endlich vorbei? Und in den Sommerferien war wieder ein Jugendcamp, das Jump, und da war ich wieder mit meinem Ex-Freund zusammen. Das gab einfach solche Momente, da konnte man sich nicht aus dem Weg gehen. Und ich wusste genau, wenn ich das irgendwie gut überleben will, dann muss ich viel beten. Und Jesus hat mir echt aufs Herz gelegt, jeden Tag mich eine Stunde zurückzuziehen in dem Gebetszelt und einfach vor ihm zu sein und mich lieben zu lassen und seine Liebe zu empfangen. Und das habe ich gemacht und ich war so hilflos. Und gleichzeitig habe ich noch nie zuvor erlebt, und ich weiß auch nicht, ob ich es danach schon mal so erlebt habe, dass wenn ich für andere Menschen gebetet habe, für die Jugendlichen dort, wie sehr sie von Gott berührt worden sind. Und ich glaube, es ist diese Lage, in der wir manchmal sind oder in der ich da war, wenn ich meiner Hilflosigkeit so bewusst bin, wenn ich so leer bin, dass ich sage, Jesus, nur du. Ich kann eigentlich gar nicht für die Leute beten. Ich kann denen gar nichts geben. Ich bin ja selber so bedürftig. Wirke du. Und wumm, kann die Kraft Gottes so wirken. Und in diesen Momenten oder in diesen Tagen auf dem Ferienlager hatte ich innerlich plötzlich so den Eindruck, jetzt bin ich oben. Ich bin oben auf dem Berg. Juhu, es ist endlich vorbei. Die Leidenszeit ist vorbei. Danach wird alles gut. Irgendwie, mein Freund, der wird dann jetzt auch noch zurückkommen und es wird jetzt einfach gut sein. Dann bin ich nach Hause gefahren und war total happy und ich habe dann kurz irgendwie ein paar Tage später mit dem Johannes Hartl im Internet geskypt und dann dachte ich, jetzt frage ich ihn gleich mal, was er denn so denkt, wenn man auf dem Mürrenberg oben ist, was dann so passiert oder was dann danach eigentlich kommt. Und dann schreibt er mir halt zurück, ja, also das mit dem Mürrenberg, er sieht es so, das ist eigentlich nur die Vorbereitung für die eigentliche Leidenszeit und für die eigentliche Prüfung. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, das wollte ich jetzt nicht hören. Und ich dachte auch, ich habe es ehrlich gesagt auch nicht ernst genommen, weil ich habe ja von der Prophetie da in IHOP nur den Mürrenberg bekommen und nicht, dass es sonst irgendwas passiert. Und ich habe einfach gedacht, okay, Herr, also ich weiß auch gar nicht, wie es schlimmer werden sollte. Also ich bin immer noch in der Lage, dass ich getrennt bin. Ich bin in der Lage, dass ich nicht weiß, wo ich hin soll, in welche Stadt, ob ich meine Arbeitsstelle kündigen soll oder nicht. Ich habe mich immer noch einsam und verletzt gefühlt. Ich wusste echt nicht. Also außer wenn jetzt irgendjemand stirbt oder eine ganz schlimme Krankheit kriegt. Also was sollte jetzt Schlimmeres passieren? Es gab nichts in meinen Gedanken, was hätte schlimmer kommen können. Und es kam schlimmer. Und zwar ist mein Freund dann, also mein Ex-Freund, ist ein bisschen kompliziert zu sagen, er ist dann auch nach Amerika geflogen und war auch in dem IHOP-Haus für ein paar Wochen und hat irgendwie noch Freunde besucht dort. Also wir waren in so sporadischem Kontakt, dass ich schon noch wusste, wie es ihm geht und was er macht und er auch von mir. Und ich hatte auch geplant, in Ende der Sommerferien auf Exerzitien zu gehen, weil ich wusste, ich muss mich entscheiden. Ich muss entscheiden, wie es weitergeht. Ich muss entscheiden, wo ich hinziehe. Ich muss entscheiden, ob ich eine neue Arbeitsstelle suche. Und ich wusste, ich bin Sozialarbeiter von Beruf. Ich habe im Heim gearbeitet zu der Zeit mit ziemlich heftigen Mädchen, die wirklich extrem schwer waren und es echt anstrengend ist, wenn man selber in einer Krise ist. Und ich wusste, ich kann irgendwie da, wenn ich jetzt die Arbeitsstelle auch noch wechsle, ich weiß gar nicht wohin, ich habe gar nicht die Kraft dazu. Und in diesem Moment, kurz bevor ich dann in die Exerzitien fahren wollte, also ins Kloster für eine Woche, bekam ich eine E-Mail von meinem Ex-Freund. Und ich dachte so, wow, ich bin echt gespannt, was er mir schreibt, weil was er so erlebt in IHOP und ob Gott endlich zu ihm spricht, dass ich doch seine Frau bin und so. Und er schreibt mir eine E-Mail und in der E-Mail schreibt er mir, dass er sich neu verliebt hat und dass er die Frau bald nach Deutschland holen wird und dass er sie heiraten wird. So hat er es nicht geschrieben, aber es war für mich, es war ganz klar, dass das ganz klar war für ihn. Das ist die Frau des Lebens. Er hat sich verliebt, er holt sie nach Deutschland, sie heiraten und fertig. Und in diesem Moment, als ich das gelesen habe, ist in mir alles zersprungen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr so Momente, viele sind schon älter, ihr habt wahrscheinlich schon vieles erlebt, aber in dem Moment ist es wie in der Bibel heißt es mal, wie Gott sagt, meine Eingeweide drehen sich um und genauso habe ich mich gefühlt. In meinem Inneren, es ist einfach nur alles kaputt gegangen. Ich konnte gar nicht weinen in dem Moment, weil ich so sprachlos war und gleichzeitig habe ich auch gedacht, das ist es jetzt, Herr, das eigentliche Leiden, das, wo du mir eigentlich schon angedeutet hast. Und ich habe mir gedacht, das kann nicht sein. Es war nicht in meinen wildesten Träumen, dass das passieren konnte. Es war einfach unbeschreiblich. Und ich bin heimgegangen in diesem Abend, ich konnte nicht schlafen, ich habe nur geweint, ich habe nur zu Gott geschrien, Gott, warum? Ich habe gesagt, das kann nicht sein, bitte lass es nicht zu. Und diese ganzen Gedanken und Schreie und was man alles hat in dieser Zeit. Und immer wenn ich mal kurz ruhig war, habe ich plötzlich meinen Geist gehört oder der Heilige Geist in mir und er hat gesungen. Und ich habe die Stimme gehört in meinem Inneren, wie der Heilige Geist singt, dich will ich lieben, dich will ich ehren. So ein altes Kirchenlied. Dich will ich lieben, dich will ich ehren. So geht es. Und immer nur dieser Satz, immer nur dieser Satz. Und ich dachte mir, was ist das? Das ist so abartig, am ganz anderen Ende von dem, wie ich mich gerade fühle. Und es hat auch meine Gefühle nicht besser gemacht. Aber es war eine Stimme in mir, die so stark war, dass ich gewusst habe, irgendwie, irgendwas ist da. Es geht irgendwie weiter. Ich wusste nicht wie und was. Ich wusste nichts. Aber es hat in mir gesungen und das war so unbeschreiblich. Und auch am nächsten Morgen, als ich aufgewacht war, ständig diese Lobpreislieder in mir. Ständig Lobpreislieder, die wirklich nicht irgendwie so melancholische, sondern wirklich die Gottes Liebe proklamieren. Und ich bin an den Exerzitien gefahren für eine Woche in Schweigen und ich habe eigentlich die ganze Zeit nur geweint. Die Nonne, die mich da betreut hat, die hat wahrscheinlich gedacht, ich bin ein psychisches Wrack oder so ähnlich, weil die mich gar nicht gekannt hat, wie ich wirklich bin. Und Gott hat mich einfach geheilt. Diese eine Woche in dem Kloster, das war für mich wie eine Operation. Und ich kann es euch nicht erklären, wie und warum, aber ich bin einfach vor Gott gegangen und ich habe gesagt, Herr, heil mich, mach das neu, nimm das weg. Ich habe vergeben können und ich weiß, manche kämpfen ihr Leben lang um Vergebung, aber es war einfach weg und ich konnte es abschließen. Und ich weiß, was das für ein großer Segen war. Ich weiß, der Schmerz war nicht gleich weg, aber ich wusste, wie Gott in mein Herz einzieht und mich heilt. Und am Ende dieser Woche im Kloster, ich saß auf meinem Bett, ich werde es nie vergessen, und ich saß da, weil man hat da ziemlich viel Zeit und ich wusste nicht so richtig, was ich tun soll. Und dann habe ich die Bibel genommen und habe einfach mal so aufgeschlagen. Und als ich sie aufgeschlagen hatte, und das war eine Stelle in Johannes 12, und ich habe gelesen und da stand dann, wie Jesus sagt, jetzt ist meine Seele erschüttert. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Ich kannte eigentlich nur die Szene, wo Jesus über Jerusalem weint. Ich wusste gar nicht, dass es noch andere Stellen gibt, wo Jesus Seele erschüttert ist. Und ich saß da und ich habe das gelesen und ich musste weinen über diese Bibelstelle. Und ich habe noch nie über eine Bibelstelle geweint, weil ich wusste, das ist für mich. Und Jesus sagt mir, ich bin erschüttert über das, was dir passiert. Und Jesus wohnt in uns. Wenn ihr Jesus in eurem Leben aufgenommen habt und er in euch wohnt, dann ist Jesus erschüttert über das, was euch passiert. Und ich weiß bis heute nicht, warum mir das alles passiert ist. Und ich weiß auch nicht, warum Krankheit manchmal passiert oder Tod oder sonstiges Leiden. Aber was ich weiß, Jesus ist so erschüttert darüber. Und es hat mich so bewegt in diesem Moment, dass Jesus zu mir spricht, ich bin erschüttert. Ich weiß, was du fühlst. Ich bin so erschüttert. Es tut mir leid. Es war wie wenn Jesus sich bei mir entschuldigt und sagt, es tut mir leid, Andrea, aber durch was du da gerade durch musst. Ich bin erschüttert. Und ich habe dann ein bisschen so drumherum gelesen, was danach kommt. Und Jesus sagt dann, es ist eine Szene, in der kurz bevor Jesus das sagt, Ein Kapitel vorher ist das große Ereignis, wo Jesus Lazarus von den Toten auferweckt. Und dann zieht er in Jerusalem ein. Und es sind wirklich krasse Momente für Jesus. Aber dann kommt diese Stelle, wo er von seinem Tod spricht. Er spricht davon, dass das Weizenkorn sterben muss, um neue Frucht zu bringen. Und es ist wie wenn Jesus erkennt, dass er sterben muss, um neues Leben zu bringen. Und es erschüttert ihn zutiefst. Und dann sagt er, jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Und Jesus ist so erschüttert, dass er überlegt, ob er sagen soll, Vater, rette mich. Nimm mich hier weg. Ich halte es nicht mehr aus. Ich will nicht mehr. Hier ist so viel Leid. Ich will nicht sterben müssen. Ich will den Leidensweg nicht gehen. Soll ich es nicht sagen? Vater, rette mich. Weil er hätte es sagen können. Und ich habe gelesen und ich habe nur gedacht, genau so fühle ich mich. Als wenn ich die ganze Zeit nur schreie, rette mich aus dieser Stunde, rette mich aus dieser Situation, nimm mich da raus. Und Jesus sagt dann, aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Vater, verherrliche deinen Namen. Und ich saß auf meinem Bett in dieser Klosterzelle und ich habe gebetet, Vater, verherrliche deinen Namen in dieser Situation. Und ich rufe deinen Sieg aus über mein zerbrochenes Herz und diese zerbrochene Beziehung. Und ich glaube, dass du dich verherrlichen kannst darin, in dem Leiden. Und dass es einen Sinn hat, dass du das Leiden nicht schickst, aber du dich verherrlichen kannst. Und ich habe so mit Jesus gebetet wie nie zuvor, mit diesen Versen in Johannes 12. Vater, rette mich. Nein, du hast mich hier reingestellt. Verherrliche dich. Und ich habe mir in diesen Momenten auf meinem Bett gedacht, Herr, und eines Tages will ich vor Menschen stehen und ich will erzählen können, dass Gott sich verherrlicht hat durch alles hindurch und durch dieses Leiden. Und das ist auch ein Grund, warum ich hier stehe, weil ich wirklich sagen kann, Gott hat das Beste daraus gemacht. Ich würde es für nichts geben. Ich würde es für nichts ändern wollen. Ich habe in diesem Jahr so viel gelernt von Gottes Liebe, vom Kreuz, von der Liebe und von der Auferstehung und dass Gott in allem, was euch passiert, in allem, was mir passiert, auch wenn ich es nicht verstehe, aber das, was die Verheißung Gottes ist, ist, dass er sich verherrlichen kann und dass er aus allem das Beste machen kann. Das ist das, was unser Gott ist. Jesus hat gesagt, hat nicht gesagt, ich werde euch von allem bewahren und ihr werdet nur noch in der Glocke von es geht mir immer gut leben. Aber er hat gesagt, denen, die Gott lieben, denen werden alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge. Und ich habe es so proklamiert, auch danach, nach dieser Zeit, als ich wieder zurückgekommen bin. Ich habe gesagt, Jesus, alle Dinge und genau diese Beziehung und genau das, was in mir zerbrochen ist, es soll mir zum Besten dienen. Und kurz danach hat sich für mich ergeben, ohne dass ich habe eigentlich gar nichts dazu getan, das ging über Beziehungen und Freundschaften, dass ich nach London gehen konnte und Au-pair sein konnte in einer christlichen Familie, die wirklich mich einfach geliebt haben, mit zwei Kindern, die mich geliebt haben, es war einfach wie eine Reha eigentlich. Erst war die Operation und dann hatte ich 5 oder 6 Monate in England und es war einfach nur Wiederherstellung. Gott hat einfach gesagt, du darfst jetzt einfach leben. Erhol dich, freu dich, genieß das Leben, schau dir London an, find neue Freunde. Ich weiß nicht, ich habe es einfach genossen und es war einfach eine Zeit so intensiv mit Jesus und so intensiv einfach mit ihm zu sein und zu beten und seine Liebe zu genießen, es war einfach so schön. Und es war so krass, weil ich habe meinen Job gekündigt, ich hatte einen unbefristeten Vertrag, ich habe ein sicheres Einkommen gehabt, ein Auto, ein Haus, ich weiß nicht, ein Haus hatte ich nicht, eine Wohnung, was man alles haben. Ich habe einfach alles hinter mir gelassen und gesagt, okay Gott, ich gehe da jetzt hin. Und Gott ist so liebevoll, er hat so liebevoll alles für mich vorbereitet. Und dann bin ich eben nach London hierher gekommen und ich wusste, dass ich hierher kommen soll, dass ich bei der Bibelschule mitarbeiten soll. Ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich mal Vollzeitmitarbeiter im Gebetshaus werden soll oder dass es meine Berufung ist. Das ist nochmal eine andere Geschichte, wie es dann da noch dazu kam, aber ich bin hier einfach richtig und Gott hat sich so verherrlicht. Ich kann seit diesem Jahr das erste Mal sagen, Jesus liebt mich. Und er hat am Kreuz für mich gesiegt. Er hat den Tod überwunden. Und es heißt nicht nur, wenn Jesus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist, es heißt nicht nur, dass er unsere Sünde vergibt, sondern es heißt, dass er einfach alles besiegt hat. Alles Leid, alle Umstände in deinem Leben, alle Fehler, die du selber gemacht hast. Jesus ist der Sieger. Wir denken oft, wir sind den Umständen in unserem Leben erlegen und wir probieren alles, dass wir so einen möglichst hohen Prozentsatz haben von, dass mir ja nichts passiert oder viele Freunde, viel Geld, gutes Haus, guter Job, ich weiß nicht, was man halt alles so absichern kann. Und wir haben das Gefühl, wenn die Umstände, wenn das jetzt hier die Umstände sind, also wenn die schief laufen, dann ist es eigentlich schon geschehen, weil die Umstände und das, was dann kommt, ist eigentlich die Reaktion. Vielleicht kennt ihr diese eine, da gibt es sowas in der Pädagogik, Reiz-Reaktionsschema und klassisches Konditionieren. Und da ist zum Beispiel der Hund, der immer, wenn er Essen riecht, fängt er an zu sabbern. Und dann machen sie das immer so, dass sie eine Glocke klingeln lassen, während der Hund das Essen riecht und immer fängt er an zu sabbern. Und dann lernt der Hund mit der Glocke und mit dem Geruch, dass er halt immer anfängt zu sabbern. Und irgendwann kommt kein Essensgeruch und nur die Klingel und er fängt auch an zu sabbern. Also es ist einfach immer so, Reizreaktion. Es passiert was und es gibt eine Reaktion. Kommt kein Essensgeruch und nur die Klingel und er fängt auch an zu sabbern. Also es ist einfach immer so, Reizreaktion. Es passiert was und es gibt eine Reaktion. Und ganz oft, auch unter Christen erlebe ich das und auch bei mir habe ich das so wahrgenommen, wenn mal was passiert in meinem Leben, ich habe Also ich versuche hier die Umstände so gut wie möglich sein zu lassen, dass es mir gut geht. Aber wenn hier was drauf einstürzt, wenn hier was schief läuft, ob das jetzt Krankheit ist oder ein Beziehungszerbruch oder so, wenn hier was schief läuft, dann gibt es eine Reaktion und die heißt, mir geht's scheiße oder ich kann nichts ändern und ich falle in die Depression oder so. Und das ist einfach falsch. Das ist das, was bei Tieren ist und das ist das, was vielleicht auch bei vielen Menschen so ist. Aber als Christen oder einfach als Mensch haben wir einen Entscheidungsspielraum. Und der befindet sich eben genau hier, zwischen Reiz und Reaktion. Und das heißt, in diesem kleinen Moment, wenn es passiert ist, was eben passiert in meinem Leben, jeder Mensch entscheidet sich zwischen Reiz und Reaktion. Das ist jetzt eher ein Ei, als soll eigentlich eine Weltkugel sein. Zwischen Reiz und Reaktion entscheide ich mich, glaube ich der Welt oder glaube ich Jesus? Schaue ich auf das, was die Welt sagt oder schaue ich auf das, was Jesus sagt? Und je nachdem, auf was ich schaue, so werde ich auch reagieren. Wenn mir was Schlimmes passiert, ist die normale Reaktion und das, was die Welt sagt, es geht dir schlecht, vielleicht wird es irgendwann wieder gut, vielleicht auch nicht, du wirst vielleicht bitter, du denkst halt, okay, ich hätte auch sagen können, okay, Männer sind halt einfach scheiße und es bringt einfach nichts und ich vertraue auch keinem mehr und ja, genau. Also ich kenne viele Frauen oder Freundinnen, ich habe auch eine Freundin, naja, egal, aber es gibt viele, die einfach wirklich dann bitter werden und ich habe einen Entscheidungsfreiraum in dieser Situation. Und wenn ich auf Jesus schaue, der sagt, in allem, alle Dinge werden dir zum Besten dienen. Der sagt, ich habe einen guten Plan, ich habe Pläne des Heils für dich. Dann habe ich Hoffnung und dann weiß ich, auch wenn ich mich schlecht fühle und auch wenn es schmerzt, der Schmerz ist okay. Und ich sage auch nicht, dass die Umstände nicht schlimm sind, um Gottes Willen. Wenn dir was Schlimmes passiert, es ist echt, es ist schlimm und es tut sau weh. Aber im Kreuz ist Heil und es gibt einen Sieger und es gibt eine Verheißung für dein Leben. Und es gibt eine Hoffnung und die heißt Jesus. Ich wollte eigentlich auf die Uhr schauen. Okay. Die Frage ist, was entsteht daraus? Ich habe hier was mitgebracht. Also, wenn ich jetzt hier so über Leid predige, dann manche von euch spricht das vielleicht an, weil ihr schon viel Leiden erlebt habt oder vielleicht auch gerade in der Situation seid. Aber ich denke, es gibt in jedem von uns leidvolle Situationen, ob das jetzt eine Freundin ist, die uns verlässt, im Stich lässt, ob mein Mann irgendeinen blöden Satz loslässt oder was es auch immer ist. Und es ist so Alltagssituationen wie vielleicht so ein Glas, das man halt so benutzt. Und es kann gut passieren, dass irgendwas passiert, ob das jetzt ein Satz ist oder ob es eine Krankheit ist oder was auch immer. Und plötzlich zerspringt es. Das ist natürlich schon ziemlich heftig. Meistens kommen am Anfang erst die Kratzer und irgendwann kann es auch sein, dass solche Alltagssachen, dass kleine oder große Auslöser passieren und es zerspringt einfach. Es gibt auch Sachen, wie jetzt vielleicht in meiner Situation, die ich euch erzählt habe, die sind eher wie so eine schöne Vase. Ich bin gerade umgezogen und ich habe mein Zimmer in lila, so ein bisschen so lila-weiß und so gestaltet. Und ich habe mir diese Vase extra gekauft, weil die passt nämlich total in mein Zimmer und ich finde sie auch richtig schön. Und es kann auch passieren, dass Sachen, die uns echt viel wert sind und die die uns echt wichtig sind, dass die kaputt gehen. Und es kann gut sein, dass Leute echt mal absichtlich auch auf uns draufhauen. So habe ich mich ungefähr gefühlt. Und mit aller Kunst und allem Handwerksgeschick, du kannst die Vase nicht mehr zusammenfügen. Und wenn du es probierst, dann wirst du dich verletzen, noch viel mehr als eh schon kaputt ist. Und wenn du es probierst und vielleicht einen Teil davon zusammen wieder zusammenflicken kannst, dann sieht es danach trotzdem nicht schön aus. Das, was wir erkennen müssen, wenn uns was verletzt hat, ist, es ist kaputt und ich brauche Erlösung. Und das, was ich erlebt habe, dass Jesus sich verherrlicht in meinem Leben und dass er heilt, ich glaube, das ist so ungefähr, wie wenn er aus so einer Vase oder aus so einem Glas, wie wenn er daraus Edelsteine macht. Noch was viel, 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 viel Schöneres, viel Edleres. Und Edelsteine, ich kenne mich nicht so aus, aber ich glaube, es ist so, Edelsteine kann man erstens mal sehr schwer kaputt machen, so Diamanten und so. Und wenn man sie kaputt machen könnte oder kann, dann sind es halt kleine Edelsteine oder kleine Diamanten. Wenn die Vase kaputt geht, dann sind es Scherben und du musst sie in den Müll schmeißen. Wenn Edelsteine kaputt gehen, dann sind sie nicht kaputt, sondern es sind einfach kleine Edelsteine. Ich kann mir daraus eine Kette machen oder einen Ring oder so. Und ich habe verschiedene Edelsteine mitgebracht. Einen davon liegt auch in meinem Zimmer auf dem Tisch. Hier so ein schöner großer, also kein echter natürlich. Ich habe noch leider nicht den so großen Gebetshausspenderkreis, dass ich mir so große Edelsteine kaufen kann. Aber vielleicht wird es mal so. Jesus ist ja, Gott ist ja großzügig. Ich lege den jetzt mal hier hin, dass ihr den sehen könnt. Genau. Die Scherben in der Welt, die, wenn wir hier Scherben haben, dann bringt es oft Bitterkeit oder einfach Zerbruch. Wenn wir Scherben haben im Reich Gottes und Jesus mit seinem Blut uns rettet und befreit, dann glaube ich, dass wir sowas wie Edelsteine rausbekommen. Und manchmal dauert es wirklich lang. Für mich war es wirklich ein ganzes Jahr, wo ich gesucht habe, wo ich immer wieder geweint habe, wo ich immer wieder gefragt habe, wo ich immer wieder nicht weiter wusste. Und ich habe mich oft so von Situation zu Situation, von Wort Gottes, von Lobpreislied zu Lobpreislied gehangelt. Es geht manchmal Tage, Wochen, Monate oder Jahre. Aber ich glaube, dass für jeden und jede Situation wir berufen sind, dass aus diesen Scherben Edelsteine werden, weil das ist die Verheißung Gottes. Und es heißt so oft in der Bibel, das Feuer des Heiligen Geistes oder das Wasser des Lebens. Das ist genau das, wenn das Feuer des Geistes kommt oder das Wasser des Lebens, dann werden diese scharfen Kanten und Ecken geschliffen und es kommen Edelsteine dabei raus. Und ich kann danach hinstehen, in die Welt stehen und ich kann sagen, schaut mal. Meine Beziehung ist zerbrochen und ich wurde verlassen und ich wurde verletzt wie nie in meinem Leben. Aber das ist dabei rausgekommen. Und das ist auch, was ich erlebe und was meine Freunde erleben in meinem Leben. Dass sie sehen, ich bin nicht kaputt gegangen, sondern ich habe noch was viel Schöneres gefunden. Ich habe noch viel mehr von Jesus verstanden. Ich möchte euch zum Schluss noch einfach ein paar Punkte aufschreiben, die mir geholfen haben in diesem Jahr, um durchzukommen, weil ich habe am Anfang gesagt, das Thema kann heißen von diesem Abend oder heißt Siegreich durch die Wüste. Und ich glaube, mir gefällt der Titel auch deswegen so gut, weil ich glaube, dass nach jeder Wüste verheißenes Land kommt. Und es ist so biblisch. Und alle großen Propheten und Könige und was auch immer sind erst in der Wüste gewesen. Ja, ob es David ist oder Mose oder Josef, jahrelang in der Wüste oder irgendwo Schafe gehirtet. Mose war 40 Jahre in der Wüste, bevor er dann nochmal mit dem Volk Israel 40 Jahre in die Wüste musste. Oder Josef war 10 Jahre im Gefängnis oder was auch immer. Aber sie sind durchgegangen und danach war das verheißene Land. Und danach setzt ich glaube, es ist ein biblisches Prinzip, dass nach der Wüste, wenn du durchgehst und nicht aufgibst, dass das verheißene Land kommt und es kommt einfach. Und es heißt, in solchen Wüstenzeiten oder in solchen Zeiten von Schmerz nicht aufzugeben. Jesus sagt in Johannes 7,23, selig ist, wer keinen Anstoß an mir nimmt. Selig ist, wer nicht an mir zerbricht, weil er es nicht versteht, was in seinem Leben passiert. Und Jesus sagt diesen Satz, als Johannes im Gefängnis, Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis und er schickt seine Jünger zu Jesus und lässt die Jünger Jesus fragen, bist du wirklich der Messias? Und daraufhin sagt Jesus, sagt ihm, die Blinden sehen und die Lahmen gehen und Tote werden auferweckt und leben. Selig, der keinen Anstoß an mir nimmt. Warum sagt er das? Weil Johannes im Gefängnis sitzt. Und weil Johannes jemand ist, der gerade eben genau das nicht erlebt, dass er befreit wird, sondern er sitzt in irgendeinem Loch im Gefängnis und er friert und er hungert und der Tod steht ihm bevor und es passiert nichts. Und er fragt sich, warum? Habe ich mich getäuscht? Obwohl Johannes derjenige ist, der als allererstes sagt, seht das Lamm Gottes, der Messias. Und der als allererstes versteht, Jesus ist der Messias. Und in diesem Moment, wo die Warum-Fragen kommen, lässt er fragen, Jesus, bist du wirklich der? Und Jesus sagt, selig, der keinen Anstoß an mir nimmt. Selig, der durch eine Wüstenzeit geht und der Leid erlebt in seinem Leben und der nicht aufgibt zu glauben, sondern der durchgeht und sagt, Jesus, ich verstehe es nicht, aber ich gehe durch. I want to be found faithful heißt ein Lied auch von IHOP. Ich will treu befunden werden, wenn Jesus wiederkommt, wenn ich sterbe, wenn was auch immer passiert. Ich will, dass Jesus sagt, schaut, meine Treue, Andrea, sie war mir treu. Solche Sätze und solche Lieder haben mich wirklich aufgebaut und mir wirklich durchgeholfen. Ich gebe euch einfach noch 5 Punkte oder so, was einfach voll wichtig ist in solchen Zeiten. Zum einen glaube ich, dass wenn wir in der Wüste sind und wir beten sollen, weil wir sollen ja beten. Ich glaube, wir sollen beten und das Gebet hat mir viel geholfen, aber ich konnte nicht viel beten. Ich konnte nicht Ewigkeiten beten und Fürbitte und Dank und das. Ich habe oft mich hingesetzt und habe nur gesagt, Jesus. Oder ich habe nur gesagt, Herr, hilf mir. Oder ich habe mir ein Bibelwort genommen, das mir eine Verheißung ist und habe gesagt, Herr, du hast gesagt, alle Dinge werden mir zum Besten dienen. Ich glaube dir. Wenn ihr in solchen Zeiten seid, betet, aber betet mit einfachen Worten. In der Wüste reicht Wasser und Brot. Man ist sehr glücklich, wenn man in der Wüste Wasser und Brot hat. Man braucht nicht das fette Essen oder die fette Pizza. Und genauso ist es oft mit dem Gebet auch. Wenn du in schwierigen Situationen bist, such dir einen Satz, ein Gebet und bete es, bis es in deinem Herz ist. Genauso ist es auch, wenn ich bete, dass ich einfach mir bewusst werde, dass ich gerade dann, wenn ich selber so kaputt bin oder leer oder so viel Fragen habe, dass ich empfangen muss. Und, Und ich habe mich oft auf mein Sofa gelegt und ich habe mir eine Tasse Tee gemacht und ich habe mir eine gute Lobpreis-CD reingemacht und ich habe einfach gesoakt und mich vollsaugen lassen oder versucht, einfach das Wort Gottes in mich hinein zu manövrieren irgendwie, weil es gibt Zeiten, da spüren wir nichts. Und es gibt Zeiten, da fühlen wir keinen Glauben. Und dann ist es wichtig, wenn es nicht in mir ist, dass ich es von außen an mich herantrage. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also manchmal denke ich, wir haben immer so einen hohen Anspruch, dass ich es wissen muss und fühlen muss und überzeugt bin. Aber wenn es denn nicht so ist, dann muss ich mich in einen Raum begeben, wo ich einfach das Wort Gottes höre, ob es Lobpreis ist oder eine Bibel-CD oder was auch immer. Ich schreibe jetzt mal, höre das Wort Gottes. Und mir hat einfach, wie gesagt, vor allem viel Lobpreis was gebracht. Und zwar wirklich Lobpreis über das Wort Gottes. Es gibt so ganz unterschiedliche Richtungen von Lobpreis, finde ich. Und das, was mir am meisten was gebracht hat, war Lobpreis, der wirklich singt von den Verheißungen Gottes. Und ich glaube, dass Gott in Wüstenzeiten uns wirklich ganz oft so Hinweise und Oasen gibt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, offene Ohren zu haben, offene Augen zu haben. In dieser Zeit war es wirklich so wichtig für mich, dass Menschen da waren, die mit mir gebetet haben, die ausgesprochen haben über mich, Gott hat einen Plan für dich, die Eindrücke hatten, die ich mir aufgeschrieben habe und die ich mir immer und immer wieder durchgelesen habe. Und es hat wirklich in diesem ganzen Jahr, es war immer rechtzeitig jemand da. Und ich bin auch manchmal rechtzeitig zu jemand hingegangen und habe gesagt, bete für mich. Und es ist so wichtig, dass wir dann, wenn wir merken, mir geht's gerade nicht so gut oder ich zweifle so viel, zu Menschen zu gehen, die gerade eben nicht zweifeln und die dir die Wahrheit sagen und die für dich beten. Wirklich, ich glaube, hören und sehen, wo Gott zu dir spricht, durch andere oder durch schöne Ereignisse oder was auch immer. Und ich habe mir zum Beispiel auch die Prophetien, die ich in IHOP bekommen habe oder durch andere Menschen, die waren auf Kassette, ich habe mir die, glaube ich, mindestens einmal in der Woche angehört, weil es zum Teil Prophetien waren, die darüber, was Gott mit mir vorhat. Und ich habe mir gesagt, Herr, ich weiß nicht, wie ich jemals da landen soll, aber das ist die Prophetie. Und es hat mein Herz so raufgehoben. Wir haben vorhin im Lied gesungen, er hebt dich aus dem Staub der Erde. Und das ist genau das, was da passiert. Ja, man könnte jetzt noch viel, viel bringen, also wirklich mit anderen zu beten und nicht aufzuhören, zu beten, in Gebetskreise zu gehen mit anderen. Das normale Weitermachen, das ich eh mache, in solchen Krisenzeiten nie Entscheidungen treffen, die was auch immer alles Mögliche für Auswirkungen haben in unserem Leben. Und was ich jetzt machen will, ist, dass wir, der Johannes hat es letzte Woche schon angekündigt, dass wir heute wirklich uns ein bisschen mehr Zeit nehmen dafür, für euch zu beten. Oder ihr auch wirklich selber mit Gott in Dialog geht. Und es ist gerade jetzt der Beginn der Fastenzeit und vielleicht ist es auch gut, in diesen 40 Tagen bis zu Ostern mal zu verzichten auf die Warum-Fragen. Mal zu verzichten auf Anklage. Mal zu verzichten darauf, auf die Rache-Gedanken. Da hat mir der was angetan und ich wünsche ihm eigentlich und so. Das ist normal, das ist auch nicht tragisch, aber darauf zu verzichten, das ist auch Fasten. Und es ist auch Fasten, zu verzichten darauf zu sagen, Gott, warum hast du es zugelassen? Warum muss ich da durch? Es ist ein Verzicht, das zu machen. Es ist berechtigt, dass wir fragen. Und es ist ein Verzicht, einfach mal zu verzichten auf das Warum und zu verzichten darauf, zu klagen. In den Psalmen gibt es so viele Klagepsalmen. Ich sage nicht, dass wir nicht klagen dürfen. Ich sage, vielleicht ist es dran für manche von euch, eine Entscheidung zu treffen, diese 40 Tage. Ich klage nicht. Und ich preise Gott einfach. Ich kann euch so überzeugt sagen, es hat so eine Auswirkung, Gott zu preisen inmitten von Leid und zu sagen, Herr, ich will da durchgehen. Ich habe noch so kleine Edelsteine hier mitgebracht, also so kleine Glassteine. Und ich würde die einfach hier hinlegen, hier in diese Glasschüssel rein. Und hier sind noch Bibelstellen, die haben wir immer im Gebetsraum stehen, da kann man welche nehmen. Und ich werde jetzt ein Lied laufen lassen, eines der Lieder, die mich sehr angesprochen haben, oder zwei der Lieder, vielleicht auch das mit dem Always on His Mind, aber zuerst wollen wir das Lied hören, I Want to be Found Faithful, wirklich innerlich so eine Entscheidung zu treffen, Herr, egal was passiert in meinem Leben, ich will dir treu sein, du warst der treu ist, und es wird Zeiten geben, wo unsere Treue auf die Probe gestellt wird oder wo unsere Treue erschüttert wird. Und da ist es so gut zu sagen, Herr, ich will durch die Wüste gehen, ich will. Und ihr könnt wirklich während dem Lied jetzt einfach in Stille sein oder ihr könnt auch hier vorkommen und euch so eine Glasscherbe nehmen und wirklich als Zeichen wirklich hier in diese Schüssel reinlegen. Und ihr könnt euch, wenn ihr wollt, so einen kleinen Stein mitnehmen, weil das ist die Verheißung. Die Verheißung ist, dass aus jeder Scherbe ein Edelstein wird. Das ist meine Überzeugung. Wir singen im Gebetsraum, ich muss es jetzt einfach noch sagen, schon seit Wochen über die Offenbarung 4. Und da geht es darum, wie der Thron Gottes im Himmel aussieht. Und der Johannes, der diese Vision hat von dem Thron Gottes im Himmel, der findet eigentlich gar keine Worte, außer mit 1000 Arten von Edelsteinen diesen Thron zu beschreiben. Und als ich so das Thema vorbereitet habe oder mir nochmal Gedanken gemacht habe, habe ich mir gedacht, Herr, vielleicht sind es sogar Edelsteine aus meinem Leben, die da an deinem Thron sind, wo ich mich entschieden habe, dass ich nicht aufgebe und dass ich diese Scherben nicht nehme und ewig mit mir rumtrage und mich ständig verletze daran wieder und anklage, sondern wo ich es dir bringe und sage, Jesus, ich gebe auf, ich weiß nicht weiter, aber durch dein Blut am Kreuz, du bist derjenige, der daraus was machen kann. Und ich bring dir mein zerbrochenes Herz. Und wenn du willst, dann kannst du einfach hier so eine Glasperle nehmen als Zeichen dafür und ein Bibelvers oder so. Und wir werden uns einfach am Ende des Liedes, werden sich Teams aufstellen an beiden Seiten. Und ihr könnt hingehen und einfach für euch beten lassen, um prophetische Worte, um Heilung, um was auch immer, um eine Oase, um ein verheißenes Land, was euch einfach auf dem Herzen liegt. Kommt wirklich und empfangt das Gebet und nimmt diesen Anfang der Fastenzeit wirklich Schritte zu tun und zu sagen, Jesus, ich will dir treu sein.
I wanna live before your eyes, I wanna stay before your gaze.